Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen auch meinem heutigen Gast. Das ist der Bestsellerautor und Aktivist Philipp Bruch. Hallo, schönen guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Viele kennen Philipp Bruch vielleicht auch als Gründer und Leiter des Zentrums für politische Schönheit, das sich ja seit ein paar Jahren mit spektakulären Aktionen gegen Rechtsextremismus stellt. Jetzt hat er sich aber mit einem historischen Thema befasst. Darüber sprechen wir gleich. Aber Herr Bruch, ich habe mich gefragt, so ein politischer Mensch wie Sie, gucken Sie eigentlich morgens als erstes kaum die Augen auf schon ins Handy, was wieder so passiert ist?
Ich versuche es nicht mehr zu tun. Also man ist Nachrichtenjunkie und politischer Beobachter und es gehört ja auch zur Arbeit dazu. Aber tatsächlich habe ich, je weiter man davon weggeht oder je mehr Abstand man nimmt, desto mehr merkt man, dass es ein Hamsterrad, in dem die immer gleichen Themen sich jagen.
Und jetzt haben Sie sich mal richtig Zeit genommen und sich in ein historisches Thema vertieft und darüber sprechen wir gleich. Im September wird gewählt und es sieht so aus, als ob zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder eine als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei stärkste Kraft werden könnte. Und dann viele sich fragen werden, wie das eigentlich passieren konnte. Und genau um diese Frage, allerdings zu einer ganz anderen Zeit, dreht sich auch das neue Buch von Philipp Bruch, Rückfall, der rätselhafte Triumph der NSDAP am 14. September 1930. Wie eine Demokratie in nur einer Wahlnacht sterben kann. Herr Bruch, der Untertitel, also der letzte Teil, wie eine Demokratie in nur einer Wahlnacht sterben kann, könnte der irgendwann später mal über einem Kommentar zur Wahlnacht am 6. September in Sachsen-Anhalt stehen?
Das ist möglich. Also im Moment sieht es natürlich etwas glimpflicher aus. Es könnte glimpflich ausgehen. Ich fürchte aber, dass das Glück uns nicht immer bleiben wird. Demokraten müssen alle 4 Jahre gewinnen. Ja, jede Wahl. Demokratiefeinde müssen sich nur ein einziges Mal durchsetzen, um zu gewinnen und zu bleiben. Und von daher habe ich natürlich auch so ein bisschen eine Langeweile, dass wir mit jeder Landtagswahl, mit jeder Bundestagswahl in so eine Art Endkampf ziehen, in dem wir für die Demokratie kämpfen müssen, für die Rettung der Demokratie. Und sonst ist nichts mehr. Aber in diesem Zustand befinden wir uns gerade.
Dass jetzt Ihr Buch so kurz vor der Wahl erscheint, also ein historisches Sachbuch, haben Sie das so geplant?
Ja, tatsächlich. Also mich beschäftigen die Themen in diesem Buch seit 3 Jahren. Mir ging es darum, wir glauben alle, die NSDAP zu kennen. Ja? Wir kennen aber eigentlich nur die NSDAP mit Macht. Also die ab 1933, die herrscht und eine Gesellschaft auf einen Völkermord, auf den Holocaust, auf einen Massenmord vorbereitet. Wie sieht's aber eigentlich mit der NSDAP aus davor? Davor ist sie in einer Demokratie, sie bewegt sich unter demokratischen Bedingungen und muss sich durchsetzen und ist hyper erfolgreich am Schluss, wie wir wissen. Und da hat mich interessiert, wie ging das? Haben die sich getarnt? Was tun die?
Und das ist ja erstaunlich, was Sie da rausfinden alles. Und ich habe mich auch gefragt, es gibt ja unfassbar viel Literatur über diese Zeit, aber über dieses Datum hatte ich jetzt so viel eigentlich noch nicht so gesehen.
Genau, also das, man hat es fast mit einer Sonnenfinsternis zu tun. Also das Jahr 32, 1933, dieses entscheidende Jahr, verschattet alles davor. Und dieser Schatten zurück, der ist mir wichtig. Also sozusagen, ich habe ein Buch geschrieben, mit sehr quellennah, mit dem, was ich den Mehrzugang zur Wirklichkeit nenne. Ja, wir sind alle, die das erlebt haben, sind lange tot. Und mich hat interessiert, wie könnte das gewesen sein, und zwar davor. Also 1930, also das Buch steht auch mit beiden Beinen im Jahr 1930 und beobachtet, was es zu beobachten gibt. Und wie Sie sagen, es ist erschreckend viel, was wir gar nicht wussten oder wissen. Und das zeigt eben nur, wie präsent die Machtübergabe an Hitler ist im Januar 1933. Und das ist möglicherweise gar nicht so entscheidend wie diese Reichstagswahl im September, am 14. September 1930.
Jetzt haben Sie unfassbar viele Quellen offenbar studiert. Das ganze Buch hat 100 Seiten Fußnoten, also Sie haben sich da richtig reingekniet. Was hat Sie denn am meisten überrascht an dem, was Sie da jetzt erforscht haben?
Fast alles. Also tatsächlich, also man darf nicht abgeschreckt sein, die 100 Seiten Fußnoten, die gibt's tatsächlich, aber das war, weil mir wichtig war, transparent zu sein und transparent und auch meine Fehler überprüfbar zu machen. Aber im Fließtext geht's darum, eine sehr komplizierte, einen sehr komplexen Sachverhalt möglichst einfach darzustellen. Ja, also wer sich nicht für Fußnoten interessiert. Und tatsächlich, also mich haben, das, was vielleicht mit am wichtigsten ist, was mich überrascht hat, ist, wir glauben immer, dass die Weimarer Zeitgenossen so autoritätshörig gewesen seien und so diktaturaffin und nach einem Führer sich gesehnt hätten. Und ich habe seitenlang Quellen von Nazis, also von bekennenden Nationalsozialisten, die eigentlich alles wollen, nur keine Diktatur. Und zwar, also zumindest keine parteiinterne Diktatur. Ja, die wehren sich, die nennen das ein bisschen komisch. Also die haben nicht diese Erfahrung des Dritten Reichs, die können ja das nicht mit Hitler vergleichen. Die nennen das Byzantinismus. Ja, das klingt für uns ein bisschen fremdländisch so. Und das gilt's zu erkennen und zu hören und zu sehen. Und dadurch rücken selbst Nationalsozialisten zu meiner eigenen Verzweiflung relativ nah an uns heran. Und wir haben es mit einem breiten Spektrum von Menschen zu tun, die überhaupt nicht autoritätsselig sind, ja, die also fast basisdemokratisch unterwegs, viel demokratischer und also auch den Affront spüren, wenn man jetzt eine Art Führerkult für einen Österreicher, ja, für einen straffällig gewordenen Ausländer in Deutschland machen würde. Und das, dieses Groteske nenne ich das, also dieses Groteske gilt es eigentlich zu erkennen und in den Quellen wieder zu hören.
Und jetzt denkt man natürlich, wenn man dieses Buch aufschlägt, aha, da wird jetzt bestimmt so eine historische Analyse, die aber quasi ein Spiegel zu unserer Gegenwart ist. Also Philipp Bruch schreibt jetzt sicher über die AfD, aber das machen sie gar nicht.
Die AfD kommt nicht einmal
ja,
vor.
Ja, warum nicht?
Mir war es wichtig, ein historisch getreues Sachbuch zu schreiben. Und natürlich kommt das aus der Bewegung heraus, dass meine tiefe Überzeugung ist, dass wir keine intellektuell befriedigende Erklärung für den Aufstieg der AfD haben. Und umso erschreckender war es für mich zu sehen, in der Zeit des Nationalsozialismus beziehungsweise davor, dass wir das dort auch nicht haben. Uns fehlt eine wirkliche Erklärung.
Und die man immer so kennt, die mit denen räumen sie ja so ein bisschen auf. Also zum Beispiel, dass eben die Deutschen so eine tiefsitzende antidemokratische Grundhaltung mitbringen oder eben gleich dieses Charisma von Hitler, wo sie sagen, der hat eigentlich gab es so eine Art Hitler-Psychose sogar. Also das greift alles nicht so richtig.
So ist es. Also schlimmer noch ist das wichtigste Erklärungsmodell für den Aufstieg der NSDAP. Die Weltwirtschaftskrise, die wir andauernd nennen und auf die wir referenzieren und die, das mache ich in einem Kapitel relativ stark, widerlege ich das, dass die Weltwirtschaftskrise, ja, die verläuft parallel, das ist nicht wegzudiskutieren, aber sie hat nichts mit dem Aufstieg der NSDAP zu tun. Und das ist interessant, das ist ja auch entspricht etwa unserer Erfahrung, wir haben keine Weltwirtschaftskrise und die AfD steht bundesweit bei fast 30%.
Was können wir denn dann daraus lernen oder was haben Sie sich so gedacht? Was habe ich jetzt daraus gelernt, dass ich mich da wahrscheinlich 3 Jahre, sagen Sie, sich da so tief in die Geschichte reingekniet haben?
Ja, man muss erst mal sagen, dass natürlich die generelle gängige Meinung ist, dass es sich beim Aufstieg des Nationalsozialismus um das besterforschteste Ereignis in der Geschichte der Menschheit handelt. Und es ist doch verblüffend, zumindest hoffe ich, dass den Leserinnen und Lesern sie da heranführen zu können, dass dem überhaupt nicht so ist. Wir haben nicht nur eklatante Wissenslücken, wir wissen so gut wie nichts über die entscheidende Phase des Aufstiegs von 28 bis 30. Und da gibt's natürlich sehr viel, was wir zu heute lernen können oder sehen können. Ich möchte natürlich das Leserlebnis jeder Einzelnen jetzt nicht vorwegnehmen oder verderben, aber das geht vom also es fängt beim Kanzler an und geht über die entscheidenden Fehler der bürgerlichen Parteien damals. Da ist sehr viel, was einen natürlich an heute erinnern könnte. Gar nicht nur übrigens zum Aufstieg der AfD. Ich hatte eine Historikerin, die hatte das durchgelesen und fühlte sich die ganze Zeit an die MAGA-Bewegung und an Trump erinnert. Mhm. Und auch da muss man sagen, wir haben auch für Trump keine wirklich intellektuell befriedigende Erklärung bisher.
Ist das denn auch ein Grund, also ich fand auch, dass dadurch, dass Sie nicht selber dauernd diese Analogien zu heute ziehen, macht man das halt automatisch selbst, ja. Ist das irgendwie die produktivere Art? Denn man diskutiert ja auch viel darüber, ob diese ganzen Vergleiche, die immer zur Weimarer Republik mit heute gezogen werden, ob die überhaupt wirklich sinnvoll sind oder wirklich was bringen.
Ja, wenn Sie diese NSDAP im Heute erkennen, dann würde ich sagen, also bei der Lektüre des Buchs, dann würde ich sagen, dann ist natürlich schon ein wesentlicher Dienst getan. Also ich glaube, dass das Buch diese Diskussion auf eine neue Grundlage stellt, wegen unseres eklatanten Wissensmangels. Mhm. Und das war mir auch wichtig, aber noch wichtiger war mir eigentlich ein historisch getreues Sachbuch zu schreiben, also natürlich ein politisches Sachbuch, aber es ging mir wirklich um die Zeit damals. Und man muss es vielleicht sogar nochmal stärker sagen, dass es hier noch um eine wichtigere Sache als die AfD geht. Es geht hier um darum, warum die NSDAP erfolgreich sein konnte und die größte Katastrophe in der Menschheitsgeschichte auslösen konnte mit dem Holocaust. Mhm. Und das, glaube ich, kann dieses Buch neu verstehen. Und wenn es auch nur in zarten Ansätzen ist, wäre ich schon sehr beglückt.
Man hat ja zurzeit auch wirklich das Gefühl, und wenn man das Buch liest, noch mal mehr, dass so echt 5:12 ist, ja. Und ich habe letzte Woche, ich glaube Freitag oder Donnerstag, einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung von Edgar Selge, dem Schauspieler und Schriftsteller, gelesen, der ganz einfach vorschlägt, warum setzen sich die Parteien nicht einfach mal an den Tisch und sagen hier, was haben wir gemeinsam, was können wir denen entgegenhalten? Es ist jetzt wirklich Zeit, ja. Ist das auch sowas, was Sie beschäftigt, dass Sie sind ja auch Aktivist, machen diese ganzen Aktionen mit dem Zentrum für politische Schönheit. Was denken Sie darüber?
Mich befremdet das. Also tatsächlich ist das ja auch das Problem der Weimarer Republik, dass zwei sehr fernstehende Parteien plötzlich in Koalitionen gezwungen werden. Ja, damals DVP und die SPD, heute müsste man vielleicht sagen, die CDU und die Linke, ja, könnten in eine Koalition gezwungen werden. Das ist ein riesiges Problem. Das ist wirklich was, was mich befremdet und das beschäftigt mich überhaupt nicht. Ich glaube, also wo ich hinleuchten möchte, und das ist auch natürlich die Analogie zur Geschichte, ist, dass der politische Faschismus eine eigene Dynamik entwickelt, die weit darüber hinausgeht, was die anderen Parteien machen. Also mir wurde in der Schule beigebracht, dass das rechtsextreme Wählerinnenreservoir vielleicht bei 10% liegt. Als die AfD bei 20% lag, hat man es auf 20% erhöht, jetzt ist es bei 30%. Und ich frage mich, wo hört denn diese Reise eigentlich auf? Und das ist die Drift, also unserer Gesellschaft, die uns wirklich beschäftigen muss. Also dass große Teile der Gesellschaft, die interessiert, ich würde auch behaupten, die interessiert gar nicht, was die AfD so proklamiert. Die finden alles gut. Aber die entscheidende Beobachtung ist, dass sie extrem begeistert von ihrer Partei sind, während ich jetzt einfach mal in den Raum stelle, dass die Hörerinnen und Hörer und wir beide nicht so begeistert von den demokratischen Parteien sind, die wir wählen, wie die Wählerinnen und Wähler der AfD.
Jetzt haben Sie ja gesagt, das war genau geplant, auch zeitlich mit diesem Buch, ist auch Teil der Aktivitäten. Haben Sie denn auch nochmal eine Aktion geplant jetzt für diesen Herbst?
Natürlich. Also,
aber die ist geheim.
Leider.
Aber wir sind gespannt und werden sicher auch darüber berichten. Philipp Bruch, erstmal danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel Der Rückfall, der rätselhafte Triumph der NSDAP am 14. September 1930 erschienen. Wie eine Demokratie in nur einer Wahlnacht sterben konnte, erschienen beim Heine Verlag für 24 €. Und die Buchpremiere, die ist am 26. August im Kolosseum in Berlin.
Straßenkritik.
Ich bin Thomas Freund, wohne in Landshut und lese momentan mit meiner Frau zusammen eine Buchreihe über Erdmännchen. Ist geschrieben worden von Moritz Matthies. Das sind verschiedene Titel, aber beziehen sich alle auf die Erdmännchen, die mit einem Privatdetektiv, der erdmännisch versteht, Zusammenfälle lösen. Weil im Zoo wird eine Leiche gefunden, also die haben sie ausgebuddelt und da stellt sich dann raus, dass über einen längeren Zeitraum insgesamt 3 Leichen auftauchen. Das ist zwar nicht sehr tiefgründig, muss ich sagen, aber die Witze, was stellenweise zum Lesen sind, sind richtige Schenkelklopfer. Und deswegen ist es eine sehr gelungene Buchreihe.
In Landshut liest Thomas Freund den ersten Teil der Erdmännchen-Krimireihe Ausgefressen, heißt er, von Moritz Matthies, der übrigens unter seinem echten Namen Edgar Rey auch tolle Bücher schreibt und auch schon hier in der Lesart darüber gesprochen hat, warum er das Schreiben unter Pseudonym so gut findet. Seine Erdmännchen-Reihe ist im Fischer Verlag erschienen als Taschenbuch, hat Teil 1 288 Seiten und kostet 13 Euro. Betten und in ihnen aufzuwachen, herumzuliegen und sich zu erinnern, das alles spielt im Werk von Marcel Proust eine wichtige Rolle und insofern passt es, dass man in Paris auch quasi bei ihm übernachten kann, beziehungsweise im Hotel Swann. Ein literaturbegeisterter Hotelier hat nämlich das ganze Haus nach Motiven aus der Suche nach der verlorenen Zeit eingerichtet. Charles Swann ist ja eine der Hauptfiguren in Prousts siebenbändigen Monumentalroman. Den kann man dort auch gleich nochmal lesen, denn im Hotel gibt es auch eine Proust-Bibliothek. Es finden Preisverleihungen statt und häufig wechselnde Ausstellungen, wie zum Beispiel die über Proust und die Frauen, die mein Kollege Dirk Fuhrig für uns besucht hat.
Wer hier eincheckt, der sieht sich erstmal einer Wand aus Buchrücken gegenüber. Direkt neben der Bar im Foyer gibt es alles von Marcel Proust, historische Bände und moderne Ausgaben.
Hier geht es überall um Marcel Proust. 80 Zimmer und jedes davon ist einer Figur aus der Suche nach der verlorenen Zeit gewidmet.
Erläutert der stolze Besitzer und Erfinder des Literaturhotels Swann beim Rundgang durch die Lobby.
500 Bücher haben wir hier für unsere Gäste stehen. Proust in verschiedene Sprachen übersetzt, ein paar davon auch auf Deutsch.
Jacques Le Tertre ist Unternehmer, Hotelier, mit einem ausgesprochenen Faible für die Literatur. Er hat mehrere seiner Hotels bedeutenden französischen Schriftstellern gewidmet. In Rouen gibt es ein Hotel Flaubert, in Nancy das Stendhal und in Paris gleich drei, Marcel Aimé, Arthur Rimbaud und eben das Swann. Wir fahren erstmal hoch in den 5. Stock, hier in dem klassischen Pariser Altbau im Stil von Haussmann. Nur ein einziges Zimmer ist gerade frei, das wir besichtigen können, die Nummer 501.
Mademoiselle, comme je ne pense jamais à moi.
Jacques Le Tertre liest eines der Zitate von Marcel Proust vor, die überall in dem elegant modern renovierten Raum an die Wand gedruckt sind. Sogar auf der Duschabtrennung kann man sich von der Handschrift des Schriftstellers inspirieren lassen. Statt einer Bibel, wie in manchen Hotels üblich, liegt im Nachtschränkchen, was sonst, ein Band der Recherche im Taschenbuchformat. Für Literaturbegeisterte auch eine Art Bibel. Im Bett mit Marcel Proust also. Der hat die zweite Hälfte seines Lebens überwiegend in einem solchen verbracht und darin an den 3000 Seiten seiner Suche nach der verlorenen Zeit geschrieben. À la recherche du temps perdu. Nur ein kleiner Teil seiner Gäste aus den USA, Japan oder Deutschland kommt zwar explizit wegen des Schriftstellers, gibt Jacques Le Tertre zu, aber alle wissen das besondere Design und die Atmosphäre zu schätzen.
Wir gehen sogar so weit, dass wir den Kaffee beim selben Händler kaufen wie Proust damals.
Und zum Frühstück werden natürlich Madeleines serviert, das klassische Biskuitgebäck, das Proust im Roman Combray verewigt hat. Zurück im Foyer. Mehrere Vitrinen sind gleich rechts vom Eingang aufgebaut.
Wir haben hier gerade eine Ausstellung, die Proust und den Frauen gewidmet ist. Die Ausstellung beginnt mit den beiden Frauen, die für Proust während seines Lebens eine so große Bedeutung hatten. Die eine war seine Mutter.
Briefe, Manuskriptzettel, teils sogar Originale von der Hand des 1871 geborenen Schriftstellers, der, was die Sexualität betrifft, vor allem an Männern interessiert war.
Prousts Mutter war sehr gebildet und sehr belesen. Sie stammte aus einer Familie von deutschen Juden, die ein Jahrhundert zuvor nach Paris gekommen waren. Sie hießen Weil.
Die zweite bedeutende Frau im Leben des Schriftstellers, seine Haushälterin und Assistentin.
Das war Céleste Albaret. Sie war diejenige, die Proust dazu gebracht hat, sein Werk zu vollenden. Sie trat 1913 in Erscheinung, als Proust gerade in Swanns Welt schrieb. Ich bin überzeugt davon, dass er ohne Céleste nie bis zum Ende weitergemacht hätte.
Marcel Proust hatte sich in der Belle Époque vor dem Ersten Weltkrieg in den adeligen und großbürgerlichen Salons von Paris herumgetrieben. Vom Glanz und den Abgründen, den sich auflösenden Konventionen und den lodernden Leidenschaften der Individuen handelt der monumentale Erinnerungsroman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Céleste hat nicht selbst geschrieben, aber sie hat Korrekturen vorgenommen und Ordnung in die Zettel gebracht. Sie hat auch die eingeklebten Paperolle erfunden, auf denen Proust Ergänzungen eingefügt hat.
Nach dieser wichtigen Mitarbeiterin an dem einzigartigen Romanwerk, das auch 100 Jahre nach Prousts Tod nicht nur die französische Literatur beeinflusst, ist ein Preis benannt. Der Prix Céleste Albaret wird an diesem Abend natürlich hier im Hotel Swann vergeben. Das Swann macht, wie man bei dieser Preisgala spüren kann, seinen Namen als Ort für Literatur alle Ehre. Am Ende des Abends drückt der literaturverrückte Hotelier mir zum Abschied noch ein Faltblatt in die Hand.
Das Paris von Marcel Proust. Mit diesem Stadtplan können Sie alle Orte hier im Viertel und in der Stadt aufsuchen, die Proust kannte.
Übernachten bei Proust, das geht im Hotel Swann in Paris, das Dirk Furich für uns besucht hat.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
12 Jahre alt war der Schriftsteller Thilo Krause, als die Wende kam. Er ist 1977 in Dresden geboren. Er lebt aber schon eine ganze Weile in Zürich, wo er sich als Wissenschaftler mit internationalen Elektrizitätsmärkten beschäftigt und offenbar auch mit der DDR, denn um die geht's auch in seinem neuen Roman Jetzt, wo du ein Held bist, heißt er. Helmut Böttiger hat das Buch gelesen. Was ist denn das für eine Geschichte, die Thilo Krause da zu erzählen hat? Worum geht's?
Ja, es geht auf den ersten Blick um die Freundschaft zweier 13-Jähriger gegen Ende der DDR, Ende der 80er Jahre an einem Ort an der Elbe. Es ist aber auf keinen Fall ein Jugendbuch. Man denkt im Laufe des Lesens auch gar nicht daran, dass es sich um 13-Jährige handelt. Man vergisst das über weite Strecken. Es geht um Fragen des Außenseitertums. Toni und Mike sind auf jeweils ihre Weise Außenseiter. Bei Toni merkt man, das hat was mit seinen Eltern zu tun, die vollkommen zerstritten sind. Mike hat, ohne dass das näher ausgeführt wird, schon ein Hörgerät. Es wird aber alles nur angedeutet. Und das Bild des Außenseitertums zeigt sich darin, dass unterschiedliche Verstecke hat. Die haben sich für sich, um sich von den anderen abzugrenzen, von der Gesellschaft, von den Mitschülern, von den Eltern, von der Familie, irgendwo ein Versteck gesucht. Und der größte Vertrauensbeweis, damit beginnt dann die Freundschaft, ist, dass der eine dem anderen sein Versteck zeigt.
Also Freundschaft und jetzt eben auch so Außenseitertum, das sind ja aber schon so klassische Coming-of-Age-Roman-Themen. Wie stark ist denn aber diese Jugend da von der Politik geprägt? Wie spielt das da rein?
Ja, das ist schon ein Entwicklungsroman, der aber auf politische Umstände reflektiert, ohne das genau zu benennen. Es geht überhaupt nicht plakativ um Politik. Der Roman kommt gänzlich ohne politische Begrifflichkeiten oder Diskurse aus. Und dass es im Jahr 1989 spielt, ist eine sehr schöne Konstellation, weil da das Private und das Politische untrennbar ineinander übergehen. Es geht um das Ende einer Zeit der DDR und es geht um den Beginn von etwas Neuem, weil die Protagonisten sind in der Pubertät und die DDR ist am Ende. Und das ergibt so einen sehr eigentümlichen, charakteristischen Zwischenzustand. Und man merkt es an einzelnen Bildern. Das Haus der einen Großmutter zum Beispiel wird so geschildert, dass die Zeiten an ihm abzuprallen scheinen. Die Großmutter tut so, wie wenn nichts wäre, schottet sich ab, lehnt die Entwicklung der Zeiten ab. Und das ist ein allgemeines Bild für Verfall und von Ritualen von gestern. So spielen politische Dinge atmosphärisch sehr stark hinein, ohne dass es ein Roman über die DDR ist und dass politische Begriffe eine Rolle spielen.
Das haben Sie ja auch schon vorher gesagt, dass diese Politbegriffe gar nicht vorkommen. Was findet er denn dafür trotzdem für eine Sprache oder wie, aus was für einer Perspektive ist das eigentlich erzählt?
Ja, die Sprache ist das Besondere an diesem Roman. Es geht um die Leerstellen des eigenen Lebens, die schon in dieser Zeit klar werden und schon vorausscheinen auf künftige Entwicklungen. Und Interessant ist das Bild der Schwester der Hauptfigur Toni, die immer wieder auftaucht. Toni sieht immer seine Schwester auftauchen und man weiß am Anfang nicht, worum es sich dabei handelt. Ist diese Schwester real oder ist sie doch eine Einbildung von Toni? Es hat etwas von Surrealismus, von etwas Fantastischem und es ist, das merkt man mit der Zeit, schon ein Bild für die Einsamkeit dieses Toni, dass er sich etwas imaginiert, was ein Gegengewicht zu seinen Eltern bildet. Und Mike, sein Freund, ist der Einzige, der ihn dabei ernst nimmt mit dem Bild der Schwester, als es ihn ja anvertraut. Er lacht nicht darüber, sondern er weiß genau, worum es sich dabei handelt. Und diese Sprache ist sehr reduziert auf die Beobachtungen dieser 13-Jährigen der unmittelbaren Umgebung. Es geht um unerklärliche Gefühle auf kleinstem Raum. Und so entsteht etwas Poetisches und Entgrenzendes, gleichzeitig aber etwas sehr realistisch Gegenwärtiges.
Also das klingt aber schon sehr spannend, muss ich sagen, als ob so ein klassisches Sujet, eben so Coming of Age, Jugend, Freundschaften, da nochmal ganz eigen erzählt würde.
Also Jugendfreundschaft, er ist gar nicht das richtige Charakteristikum für dieses Buch. Es geht da schon um weitaus mehr. Und kurzes Beispiel ist, wie die Sportideologie der DDR ganz subversiv unterwandert wird. Jetzt, wo ein Held bist, heißt dieser Roman Held, ist dann Toni, also an der Schule einen Wettbewerb gewinnt und in einem abschließenden 1500-Meter-Lauf mit der besten Sportlerin, der hübschen Romy, mithalten kann. Und wie sich dann zum Schluss die Unterarme von ihm und Toni berühren und Romy berühren, das weist schon auf künftige Entwicklungen voraus. Das ist also sehr schön, wie da Andeutungen eine Rolle spielen. Und das Beste an diesem Roman ist, welche Fragen es stellt und wie es diese Fragen offen hält.
Helmut Böttiger empfiehlt uns also den Roman Jetzt, wo du ein Held bist von Thilo Krause. Erschienen ist das Buch im Hansa Verlag. Es hat 270 Seiten und kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Hallo, mein Name ist Alice Hasters. Ich bin Autorin und Journalistin und Podcasterin und mein neuestes Buch heißt Anti-Opfer, warum wir Verletzlichkeit verachten. Und das Buch meines Lebens heißt Zähne zeigen und ist von Zadie Smith. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, aber ich war relativ jung. Und es ist mir begegnet in den Händen meiner ältesten Schwester, die das gelesen hat und die ganze Zeit wahnsinnig gelacht hat. Dann habe ich es, sobald sie es ausgelesen hat, mir geschnappt. Und ich hatte einfach noch nie so ein Buch gelesen von einer schwarzen Frau aus Europa. Das Buch spielt in London und es geht um ganz viele unterschiedliche Menschen, also schwarze ProtagonistInnen, es gibt weiße ProtagonistInnen, es gibt indische ProtagonistInnen und es hat für mich das erste Mal irgendwie so ein Umfeld wiedergespiegelt, was dem, womit ich aufgewachsen bin in Köln, auch in den 90ern und 2000ern, dass ich das Gefühl habe, ja, das spiegelt es wieder. Also Zadie Smith hat es geschrieben mit so einer Selbstverständlichkeit, die ich halt vorher noch nicht gelesen hatte. Das war für mich so, als ob da so eine Tür aufging. Dieses, das darf man. Wir als schwarze Menschen dürfen das. Wir dürfen Geschichten so erzählen, wo man gar nicht sich die ganze Zeit erstmal erklären muss, damit Leute mitkommen. Also man kann es auch einfach zu einer Selbstverständlichkeit machen. Und dann kann das alles auch irgendwo sehr witzig und humorvoll sein. Ich zitiere Zähne zeigen sogar in meinem ersten Buch. Das ist ein Zitat, wo sie darüber redet, dass eigentlich Herkunft Zufälle sind und fast Unfälle sind. Dass es so eine Willkür hat, wo man herkommt. Und mir hat das gefallen, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, ich mache mir so viel Gedanken über Herkunft und mein Schwarzsein, mein Weißsein, mein Deutschsein, mein Amerikanischsein. Und eigentlich ist es aber auch auf der anderen Seite so willkürlich. Und die Frage, ist es wirklich das, was mich so ausmacht?
Alice Hasters war das über ein Buch ihres Lebens, Zähne zeigen, das Romandebüt der britischen Schriftstellerin Sadie Smith. Und dieses Buch ist übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann bei Kiepenheuer und Witsch als Taschenbuch erschienen. Und Alice Hasters war ja vergangene Woche bei uns, um über die US-Bürgerrechtlerin Rosa Parks zu sprechen, über deren Autobiografie, die jetzt auch in deutscher Übersetzung vorliegt. Und sie hat das Vorwort geschrieben. Und das Gespräch mit Alice Hasters, das finden Sie in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Eines Morgens findet die Putzfrau von Dr. Bronstedt ihren Arbeitgeber tot in seiner Wohnung und macht erstmal richtig sauber. So fängt der neue Roman von Jaal Inokay an, Die Auster. Und die Schweizer Schriftstellerin war damit auch vor ein paar Wochen bei uns hier in der Lesart zu Gast und hat sehr schön erzählt, wie sie auf diese Idee gekommen ist. Davon können Sie sich auch in unserer Deutschlandfunk-Audiothek selbst überzeugen. Jetzt ist dieser Roman Die Auster auch als Hörbuch erschienen und Georg Gruber stellt es vor.
Im Mittelpunkt des Romans steht die Putzfrau Leonora Bloch. Sie entdeckt den Geschäftsführer des Nobelkaufhauses tot in seiner Wohnung und ist selbst eine Frau, die eigentlich nicht gerne im Mittelpunkt steht.
Im Großen und Ganzen war sie unsichtbar, konnte durch die Welt gehen, als gäbe es sie nicht. Nur manchmal hob sich das auf, dann war es wie ein Scheinwerfer, der auf sie fiel. Die Leute kamen drauf, dass sie als Putzfrau arbeitete. Sie dachten an ihre Omas und Mütter, an ihre eigene Rente, an das Elend des Älterwerdens und die Augen füllten sich mit Mitleid.
Als Leonora Bloch den Toten findet, macht sie zunächst das, was sie immer in seinem Haus gemacht hat, sauber. Erst dann ruft sie die Polizei.
Wie lange arbeiten Sie denn schon für Dr. Bronstedt?
Über 40 Jahre.
Da lernt man jemanden gut kennen.
Würde ich so nicht sagen.
Die Kommissarin sah auf.
Nein?
Dr. Bronstedt ist eigentlich nie da, wenn ich komme.
Wie oft kommen Sie?
Zweimal die Woche. Viel gibt es nicht zu tun, das meiste ist Staub.
Irgendetwas Ungewöhnliches, das Ihnen aufgefallen sein könnte? Heute oder in letzter Zeit?
Ich glaube nicht.
Wer hat jenen Dr. Bronstedt umgebracht und warum auch noch beide Hände abgetrennt? Natürlich geht es in Die Auster auch um diese Fragen, doch die Schriftstellerin Jaal Inokay interessiert sich fast mehr für jene sonst Unsichtbaren, für Menschen wie Leonora Bloch, die putzen oder als Verkäuferinnen ein Kaufhaus am Laufen halten, für das Sozial- und Beziehungsgefüge dort, für das Großstadtleben. Der Schauspielerin Barbara Stoll gelingt es sehr souverän, diesen Text in all seinen Schattierungen auszuloten. Die Stimme warm und leicht rauchig, genau passend für eine Frau, die schon viel erlebt hat und an ihrem 73. Geburtstag zurückblickt.
Nur einmal war sie in ihrem Leben zum Geburtstag verreist. Sie hatte immer geglaubt, anderswo könne ein Winter unmöglich so traurig sein wie hier. Aber er reiste allen hinterher, die schon zu lange in dieser Stadt lebten. Sie hatte auf einer Piazza gesessen, ein Glas Wein in der Hand. Sie erinnerte sich an die langen Schatten der Menschen und Gebäude, das Grün des Öls auf den Tischen, ein Meer so blau, dass sie dafür keine Worte fand. In ihr war es tiefster Winter geblieben.
Nur stückchenweise erfährt man mehr über diese Leonora Bloch, dass sie lange auch in dem Kaufhaus gearbeitet hat, dass ihr Sohn früh an AIDS verstorben ist, dass sie eine Beziehung mit einem Zahnarzt hatte. Vieles wird dabei nur angerissen, angedeutet. Ein Leben mit dunklen Stellen und Brüchen. Einsamkeit ist eines der zentralen Themen dieses Romans. Leonora wird von der Tochter des Verstorbenen beauftragt, die Beerdigungsfeierlichkeiten zu organisieren. Auch sie, ein einsamer Mensch, der Rätsel aufgibt.
Mein Vater war einfach so desinteressiert an allem. Der hat mit mir geredet, als sei er eigentlich mit was anderem beschäftigt. So wie die Leute heutzutage mit ihrem Telefon. Meine beste Freundin im Kindergarten hatte manchmal blaue Flecken, weil ihr Vater sie geprügelt hat.
Leonora sah wieder auf ihr Essen. Sie dachte an den Wäscheständer bei sich zu Hause. Alles, was man von ihm wollte, war etwas Halt, damit die Unterhosen schneller trockneten. Ich habe sie beneidet.
Rund 5,5 Stunden dauert diese gelungene Lesung, die für einen Moment die Unsichtbaren sichtbar macht. Die Schauspielerin Barbara Stoll verleiht dabei jener Leonora Bloch eine Aura der Würde und Selbstbestimmtheit, trotz der Verwerfungen in ihrem Leben. Am Ende wird auch ein Mörder gefunden. Ob damit alle Rätsel gelöst sind, bleibt offen.
Georg Gruber über die Hörbuchfassung von Jarl Inokais Roman Die Auster, erschienen im Der Divan Hörbuchverlag.